Der Titel dieser Predigt ist Die falschen Lehrer und das Ende. Die Menschen, nicht nur die Gläubigen, aber diese hören wir ja vor allem, sprechen in unseren Tagen viel von Endzeit. So sicher ist es zwar nicht, dass das Ende schon besonders nahe wäre, aber das behaupten die meisten ja auch gar nicht. Jedenfalls ist das Wort Endzeit zu einem vielgebrauchten Begriff geworden. Und was schwingt da alles mit? Hoffnung, auch Lethargie, etwas Masochismus vielleicht sogar. Zeit also für uns in die Heilige Schrift zu schauen und das Wort Ende einmal zu suchen, wo und wie Gott diesen Begriff gebraucht. In unseren deutschen Übersetzungen findet sich das Wort Ende zum ersten Mal bei Noah, wo Gott feststellt, das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie mit Frevel erfüllt. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Und zum letzten Mal wird Ende, erwartungsgemäß, in der Offenbarung gefunden, im Kapitel 22, wo Jesus Christus im Vers 13 sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Der Erste und der Letzte. Die Suche nach diesem Wort ohne Zusammensetzung mit einem anderen, also nach dem Begriff Ende allein, ergibt in Summe 248 Treffer in 231 Bibelversen. Das ist eine hohe und sehr interessante Quote, jedenfalls eine recht bewegende Sache, denn Ende finden wir nahezu jedes Mal in einem aufrüttelnden Zusammenhang. So zum Beispiel im 1. Petrusbrief, der seit den 60er Jahren des 1. Jahrhunderts alle Christen ermahnt. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Endzeit besteht demnach schon lange. Und dass auf noch auf uns gewartet wurde, sowie auf jene, die noch errettet werden sollen, es ist Gottes großer Geduld und Langmut und Retterliebe zuzuschreiben. Wem eine biblische Konkordanz oder ein Bibelprogramm mit Suchfunktion zur Verfügung steht, der ist gut beraten, seinem Herzen immer wieder einmal all die Vorkommen von Ende in ihrem Zusammenhang vor Augen zu führen. Die gehen einem dabei nämlich mehr und mehr auf, die Augen des Herzens. Nehmen wir zum Beispiel die Zustandsbeschreibung Zions in den Klageliedern Jeremias dazu her. Da steht, so ist der Tochter Zion all ihr Schmuck genommen. Ihre Fürsten sind Hirschen gleich geworden, die keine Weide finden. Kraftlos ziehen sie hin vor dem Verfolger. Jerusalem gedenkt in den Tagen ihres Elends und ihrer Plünderung an all ihre Kostbarkeiten, die sie hatte von uralten Zeiten her. Als ihr Volk durch die Gewalt des Feindes fiel, gab es niemand, der ihr zur Hilfe kam. Ihre Feinde sahen sie und lachten über ihren Untergang. Jerusalem hat schwer gesündigt, darum ist sie zum Abscheu geworden. Alle, die sie ehrten, verachten sie jetzt, denn sie haben ihre Blöße gesehen. Auch sie selbst stöhnt auf und wendet sich ab. Ihre Unreinheit klebt an ihren Säumen. Sie hat ihr Ende nicht bedacht. Sie ist schrecklich heruntergekommen. Niemand tröstet sie. Ach Herr, sieh mein Elend an, denn der Feind triumphiert. Soweit der Text aus dem Klagelied. Die Tochter Zion, heißt es hier, hat ihr Ende nicht bedacht. Ja, was hat das uns zu sagen? Oder hat das etwas mit uns zu tun? Haben wir unser Ende hier im Sinn, unsere ewige Zukunft dort beim Herrn? Bedenken wir, worauf es schlussendlich hinausgehen wird mit uns. Vergleichen wir doch die heutige Lage derer, die sich Christen nennen, mit diesem Klagelied. Sehen wir nicht, was da ringsum geschieht und geschehen ist und weiter geschehen wird in der Christenheit, der doch noch vor eineinhalb Jahrhunderten ein klares Evangelium von Christus allein verkündigt wurde? Was hat sich seither diesbezüglich alles verändert? Welcher Wind der Lehre, welche Strömungen fegten durch ihre Reihen? Wie viele Ausrichtungen sind inzwischen entstanden? abgesehen von dem, was sich schon vor Jahrhunderten daneben entwickelt hatte, die Mysterienreligion, die gerade in unseren Breiten alles ausgehebelt und alles vernichtet und getötet und vertrieben und umerzogen hat, was sich zum wahren Evangelium von Christus hingezogen wusste, das, was aktuell übergeblieben ist von einer verfolgten, verführten und gespaltenen Christenheit, sieht sich hier bei uns offensichtlich einer Endzeit gegenüber. Aber bedenken die Christen, vor allem hier im Westen, auch wahrlich ernsthaft ihr Ende? Bedenkst du dein Ende? In Wahrheit gibt es in Christus ja kein Ende für dich und mich. Vielmehr hat alles andere ein Ende, nicht aber Christus und seine Erkauften, die in Ewigkeit seinen Leib bilden werden. Alles andere, woran der Mensch hängt, hat ein Ende. Aber wie ist auch sie schrecklich heruntergekommen, die Christenheit? Der Feind triumphiert. Da bleiben wir bei den Worten aus dem Klagelied Jeremias. Es ist uns ja doch zum Vorbild geschrieben. Ziehen wir einen Vergleich, denn die Parallelen sind frappierend. Kraftlos ziehen die Kirchenfürsten ihre Leiter hin vor dem Verfolger, wie das zitierte Wort Gottes sagt. Sie finden keine Weide, denn das Leben und volle Genüge in Christus war ihnen nicht das vorrangig Erstrebte gewesen, schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Zion, der Schönheitsvollendung, das heißt Christus in uns, Gottes Ziel, mit uns, haben sie ausgeschlagen. Und so haben sie die Kinder Gottes ihrer Kostbarkeiten in Christus beraubt und ausgeplündert. Das echte Brot vom Himmel wird kritisiert in den eigenen Reihen, wie einst das Manna in der Wüste, und konsequent ersetzt wird es durch diabolisch gefärbte Derivate, eine Lachnummer für den Feind. Menschen, die sich früher nicht einmal hinzugetrauten zur Gemeinde, so steht es in Apostelgeschichte 5, die verachten sie heute, ist doch ihre geistliche Hurerei offen ersichtlich geworden. An all ihren Säumen klebte Unreinheit ungebrochener Bullschaft, und dazu sagt das Wort Gottes, sie hat ihr Ende nicht bedacht. Ihr Ende. Ja, denn sie hat ein Ende. Es ist Endzeit für die abfallende Christenheit. Nicht aber für jene Treuen, die bis heute an Christus allein hängen, für die sein Name die herrlichste Kostbarkeit geblieben ist, die jetzt ihre Häupter aufheben in seliger Erwartung ihres Herrn, weil sie eine herrliche Zukunft haben werden mit ihrem Erlöser und Freund, der sie nie verlassen noch versäumt hat und den auch sie als seine geliebten geistlich Armen gar nicht verlassen konnten und nicht verlassen werden. Denn diese ihre Armut, die ist ja ihr größter Reichtum, der da heißt Christus in euch, Christus allein, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und das ist Zion, der Schönheit Vollendung. Sie haben ja sein verbürgtes Ja-Wort für sich, das da heißt, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Und sie fürchten definitiv kein Ende, weil sie ihr Ende stets bedacht haben, ja es noch bedenken, denn wo sollten sie denn hingehen? Schätzen sie doch die Nähe zu Christus über alles. Und damit kommen wir heute in dieser dritten Predigt mit Worten aus dem zweiten Petrusbrief zum eigentlichen Text, als das steht. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen, und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Soweit der Text. Bleiben wir immer eingedenk im Hinblick auf unser irdisches Ende, dass wir das Wort des lebendigen Gottes vor uns haben. Wir dürfen es sogar besitzen, dieses überaus wertvolle Wort, das nicht vom Geist eines Menschen herstammt, auch nicht von menschlichen Theorien und Vorstellungen. Das Wort Gottes ist vielmehr das Licht, das an diesem dunklen Ort hier scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen, ist uns gesagt. Und das erwarten wir. Und so dürfen wir es annehmen und über alles schätzen. Wir haben ja erkannt, dass die Heilige Schrift das einzige Licht für den Menschen ist und dass es in der ganzen Welt kein anderes wirkliches Licht gibt für uns. Gottes Wort ist die einzige Lampe, die in dieser dunklen, trüben und immer schmutziger werdenden Umgebung leuchtet. Und deshalb ermahnt uns Petrus, dass wir sorgfältig aufs Wort achten und es bis zum Ende hier stets fleißig bedenken sollen. Der Herr Jesus, er selber ist der helle Morgenstern, so steht es in Offenbarung 22, verheißt uns eine große Zukunft, nämlich in Offenbarung 2. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker und er wird sie mit einem eisernen Stab weiden, wie man irdene Gefäße zerschlägt, wie auch ich es von meinem Vater empfangen habe und ich werde ihm den Morgenstern geben. Überzeugt uns nicht die Bibel jedes Mal, wenn wir sie aufschlagen, von ihrer absoluten Wahrhaftigkeit? Allein ihr Realismus reicht ja schon aus dafür, im Gegensatz zu allen menschlichen Versuchen, uns das Leben in rosigen Farben auszumalen, was aber nichts als Betrug ist und im Grunde auch von allen mit der Zeit durchschaut wird. Wir haben Gottes Wort vor uns. Dem kann ich vertrauen. Denn es ist ja niemals darauf aus, mir Komplimente zu machen. Es spiegelt mir nicht vor, dass ich ein guter Mensch wäre, ein Held des Alltags. Oh nein, Gottes Wort ist absolut realistisch und sagt mir die Wahrheit über mich. Und sein Wort urteilt nie und nimmer nach dem äußeren Schein, denn Gott sieht ja die Person nicht an. Er schaut nicht auf das Äußere, so wie wir Menschen, wo es uns ja selber dauernd irreführt und womit wir unsere Mitmenschen irreführen. Und gerade in unserer Zeit neigen die Leute ja mehr denn je zu einer schrecklich oberflächlichen Lebensanschauung, nicht wahr? Und deswegen ist ja die westliche Welt so optimistisch und selbstsicher und damit völlig irregeleitet und so dumm geworden. Gottes Wort sieht aber nichts Erbauliches in uns und unseren Mitmenschen. Es sagt, wie Jeremia, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeglichen nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Und Jesaja sagt, keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Und im 2. Timotheusbrief steht, böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Gottes Wort lässt sich nicht täuschen von all unseren periodischen und oberflächlichen Schwankungen. Es schaut vielmehr tief in unsere dauerhafte Misere hinein. Deshalb wurde sein Wort immer wieder verspottet. Von Optimisten, von Humanisten, von Idealisten, von Sozialisten, von Kommunisten und von Nihilisten. Sie alle haben es verlästert. Aber bis heute und bis zum Ende dieser Weltzeit wird jeder, dem Ehrlichkeit verliehen ist, von Gott zugeben müssen, dass uns die Bibel ganz nüchtern die reine Wahrheit sagt über jeden von uns. Wir Menschen sollten Gott deshalb dankbar sein für diese so freundliche Herablassung, dass er überhaupt seine Sicht über uns offenbart und immer wieder versucht, uns Verständnis zu geben und Einsicht dazu. Und wenn wir nun selber unser bisher vergangenes Leben ernsthaft überblicken, so sehen wir nichts anderes, als dass sich Gottes Weissagungen und Diagnosen über uns in jeder Hinsicht bestätigen vor unseren Augen, ob wir es zugeben wollen oder nicht. Und soweit wir durch seine Gnade seinem Wort bisher haben folgen dürfen, soweit gilt dann auch, dass wir dabei nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt sind. Das heißt, wenn wir unser Dasein und unser Umfeld und die Welt verstehen wollten, dann mussten wir uns in sein Buch vertiefen. Und wir müssen weiter Gottes Beurteilung des Menschen und der Geschichte und Gottes Hinweise auf die Bestimmung des Einzelnen und der gesamten Menschheit erforschen und überlegen und sorgfältig studieren und die Grundwahrheiten von Gottes Sicht her erfassen und auch beherzigen. Weil das andere wird böse enden für uns in tausenden Fehlschlüssen und fatalen Irrtümern. Der Apostel stellt im vorhin zitierten Wort deshalb besonders deutlich heraus, dass es, abgesehen von der Wahrheit der Schrift und des Evangeliums von Christus, absolut kein Licht in dieser Welt gibt zur Orientierung und zur Errettung. Es gab in unserer Gemeinschaft hier in letzter Zeit Anfragen bezüglich verschiedener Winde der Lehre und das ganz zu Recht, denn es ist heute sehr schwierig geworden, lehrenden Brüdern gegenüber Vertrauen zu bewahren. Brüdern, von denen man lange Zeit den Eindruck hatte, wie Galater 5,7 sagt, ihr liefet fein. Die muss man aber nun fragen, und wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Ja, wie kommt das, denkt sich mancher da zurecht. Das ist kein großes Geheimnis, sondern das ist eine typische Entwicklung. Der Mensch, auch der von Gott Berufene, ist ja in Bewegung. Er ist nicht statisch und gleichbleibend wie das Evangelium von Christus. Und er, der Mensch, müsste also jederzeit die Aufforderung Christi befolgen, bleibt in mir. Aber wer tut das? Wer bleibt in Christus und wandelt nur nach dem Geist und nie nach dem Fleisch? Gottes Gnadengaben, nämlich Gottes Gnadengaben und seine Berufung können ihn ja nicht gereuen, steht in Römer 11. Er irrt niemals dabei. Was aber der Mensch dann mit dem von Gott empfangenen Macht im Lauf der Zeit, beziehungsweise was er von sich aus dazu macht oder nicht mehr macht oder anders macht, oder sich selber gar hervortut damit, das ist ein ganz schlimmes Tun in der gläubigen Menschheit. Und das beginnt nicht erst bei Salomo. Bei ihm können wir allerdings einiges davon deutlich bemerken, zum Ende hin. Und das ist deshalb eine besonders frappierende Warnung von Gottes Wort, weil Salomo dort im Wort in vielerlei Hinsicht ein Bild auf Christus ist. Aber er hat trotz seiner großen, von Gott gegebenen Weisheit gewissen Anfängen nicht gewährt. Und ihr wisst, was gemeint ist. Es lässt sich natürlich bei jedem von Gott berufenen Reichsgottesarbeiter etwas finden, denn der Jakobusbrief sagt uns, wir alle verfehlen uns vielfach. Und eines der Probleme, die uns hier im Text aufgezeigt werden, sind die falschen Lehrer, die mit den Jahren schleichend und unbemerkt manches nebenher einführen, weil ihnen zwar verständlich, aber leider sehr naiv zu viel Vertrauen entgegengebracht wird, weil sie, wie man falsch beruhigt, meint, immer noch fein laufen würden. Und wer bemerkt überhaupt und aus welchem Grund eine sündige Veränderung an einem Wortverkündiger? Und wenn, folgen ihm nicht die meisten weiterhin absichtlich blind, weil sie das Ende nicht bedenken wollen? Obwohl es klar gebrandmarkt ist hier im Wort und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Der darauffolgende Vers prophezeit sogar schon das Ende als göttliche Konsequenz. Da steht, das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Du, das geht schnell. Dieses Gericht ereilt uns noch in der Versammlung. Automatisch. Uns ist es ja nicht möglich, hineinzusehen in einen Verkündiger, in einen Lehrer. Und neulich fragte ein Ehepaar an wegen einem guten Bibelkommentar. Nun ist es dabei aber so, dass wir uns auf ein verschmälertes Gleis begeben, wenn wir einen Bibelkommentar hinzuziehen. Denn da engt sich der Blick ein auf seine Auslegung. Und dasselbe, so folgerten jetzt die beiden, passiert ja auch bei einer Predigt oder einer Bibelstunde, nicht wahr? Ganz recht. Es wird das kommen und es wird nur das kommen, was jener Mensch an Auslegung dazu hat, auch wenn er von Gott berufen ist. Das bedeutet aber nicht, dass der entsprechende Abschnitt der Schrift nicht eine weit tiefere Bedeutung hat, ja sogar je nach Alter und Reifegrad des Hörers oder Lesers uns darüber hinaus noch weit mehr zu sagen hätte. Und daraus sehen wir, dass es unumgänglich nötig ist, stets selber zum Meister der Schrift zu gehen, mit seinem Wort zu Jesus, unserem Oberhirten, und das Wort vor ihm auszubreiten. Und das in jedem Fall, bei jedem Wort, unter Gebet und Aufmerksamkeit. Dann wird uns der Heilige Geist in alle Wahrheit leiten, so wie wir sie benötigen. Vom Menschen, auch vom berufenen Lehrer, erhalten wir ja nur seine reduzierte Kost zum momentanen Zeitpunkt. Und das zwingt uns hin zum Herrn, der Ewigkeit wegen. Aber diese überaus heilsame Erfahrung machen meist nur die geistlich wirklich Armen, die in ihrem Hunger nach Gottes Wort gezwungen sind, an Jesus Christus allein zu hängen. Freilich, wir lieben und wir achten die Brüder sehr wohl, die uns mit dem Wort dienen, aber erstens geht es auf Dauer so nicht tief genug und es ist für unsere spezielle Lebens- und Heilssituation nicht ausreichend und zweitens ist es gefährlich, auf einen Menschen zu vertrauen, wenn er auch definitiv von Gott berufen und gesandt ist. Zumal zum einen jeder ernsthafte Verkündiger viel stärkeren Versuchungen ausgesetzt ist als andere, denn der Widersacher zieht bei solchen ja alle Register auf allen Gebieten und darum betet, betet für eure Lehrer. Und vor allem die göttliche Regel dazu, denn die gilt ja auch hier uneingeschränkt, so spricht der Herr in Jeremia 17,5, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Und würde das alles von uns allen so beherzigt, dann würden falsche Lehrer kaum noch Aufmerksamkeit erlangen und jene, die ohne böse Absicht Gefahr laufen, zu einem falschen Lehrer zu werden, kämen erst gar nicht in Versuchung. Ja, heißt es jetzt, wir sollen bei allen wachsam sein, vielleicht gar misstrauisch, die an der Kanzel stehen? Ja, in brüderlicher Zuneigung und in gebotener Vorsicht. Es wird wohl selten so schlimm kommen, wie wir von einem Prediger in Afrika gehört haben, der zum Zeichen der Wahrhaftigkeit seiner Predigt den rechten Arm in die Höhe gestrickt hatte und dabei aber übersehen hat, dass das verräterische Leopardenfell des okkulten Zauberers, der er selber war, aus dem Ärmel seines Jacketts hervorgetreten war, für alle sichtbar. Aber auch sonst wissen wir ja bei keinem, der zu uns spricht, mit absoluter Sicherheit, ist er auch nicht ehrsüchtig? Ist er kein Habgieriger? Ist er kein Ehebrecher? Steht er seinem eigenen Haus so vor, wie Gottes Wort es verlangt? Liebt er seine Frau so wie Christus die Gemeinde? Und wie steht es mit seiner strikten Abhängigkeit von Christus? Ist er geistlich arm? Und wie sieht es bei ihm aus mit dem Stolz und dem Hochmut? Wie mit dem Geiz? Das und etliches andere sind ja lauter Ausschlusskriterien für das Reich Gottes. Wie steht es mit der Geistesfrucht bei ihm? Ist da Gottes Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung? Und was sind die wahren Beweggründe seiner Verkündigung? Wozu steht er denn hier? Ist da vielleicht, wenn auch verdeckte Feindschaft, Streit, Ichsucht, Zwietracht, Sektiererei, wie unser Wort sagt, dass verderbliche Sekten ihm eingeführt werden. Liebt er die Brüder, auch die anderen im gesamten Leib Christi, und dient er allen, wo er nur kann? Und vor allem, was ist denn der Grund, der Gegenstand und das Ziel seiner Verkündigung? Ist es Christus allein? Kein soziales Evangelium? Nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern Christus? Geht er davon aus, dass wir mit Christus mitgekreuzigt sind, dass sich der Mensch also dafür hält, im Tode und alles Leben nun aus Christus bezieht? Verkündigt er das Drunterbleiben in Christus in allen Lebenslagen? Was ist der Ausgangspunkt seiner Predigten? Das Wort Gottes, das auf Christus hinzielt, zur Ehre Christi und des Vaters? Oder sind es banale Erlebnisse, weltliche Dinge oder gar Witze und Scherze? Hat er einen zerbrochenen Geist? Hat er ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, damit er weiß, mit und zu den Zerbrochenen und Müden zu reden? Ist ihm selber Christus gemacht zur einzigen Weisheit, zur einzigen Gerechtigkeit, zur Heiligung und Erlösung? Nur Christus? Oder fügt er hinzu, was ihm so einfällt? fußt alles, was er sagt, auf dem gesamten Wort Gottes, der Summe der Wahrheit? Oder löst er einzelne Verse heraus, um seine eigene Theorie zu untermauern? Und empfiehlt er sich vielleicht selber? Verfälscht er auch nicht das Evangelium weg von Christus hin zum Menschen? Welchen Endzweck verfolgt er mit seinem Dienst, wie der Apostel sagt? Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. So Paulus im 2. Korintherbrief. Und sind wir auch imstande, das alles erforschen und bemerken zu wollen an ihm? Werden wir nicht auch vor lauter althergebrachter Sympathie und Freundschaft und vor lauter devoter Achtung vor menschlicher Redegewandtheit eine falsche Botschaft stumm akzeptieren? Verbietet uns auch nicht unser sogenannter christlicher Anstand und unsere Zusammengehörigkeitsgefühl solch prüfende Gedanken? Denn es wird ja mit unangenehmen Folgen verbunden sein, wenn sich dabei ein Verdacht bestätigt und wir aktiv werden müssen, verbal und mit klaren Konsequenzen, die wir uns von unserem Herrn dafür erbitten müssen. Entweder die biblische Wahrheit oder die Verleugnung des Herrn. Das Gericht ist längst beschlossen und das Verderben schlummert nicht, sagt Gottes Wort. Und es trifft sowohl den falschen Lehrer, dann wie auch das dazu passende Auditorium. Bedenken wir das Ende. Das hat ja dann bereits Formen angenommen. Hier richtig zu agieren, ist ja für viele nicht bloß eine Frage des Ernstes der eigenen Nachfolge, sondern oft ist es auch ein Problem im verwandtschaftlichen und im freundschaftlichen Bereich. Mit dem Ehepartner, der vielleicht sitzen bleibt, wenn ich jetzt aufstehe, meine Bedenken äußere und künftig konsequent fernbleiben will, wenn sich nichts ändert auf Christus hin, in der Verkündigung. Und was dann? Da kann ich nur hin zum Herrn, den Herrn Jesus fragen. Denn nicht auf mir, sondern auf ihm ruht ja der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er allein ist der Wunderbare, der Ratgeber, der starke Gott, der Ewigvater und der Friedefürst. Er ist der Oberhirte, der die bösen Knechte in zwei hauen wird, die ihr Ende nicht bedenken, weil sie sich sagen, der Herr verzieht, zu kommen und die anfangen, die Mitknechte zu schlagen, auch verbal. Er wird kommen zu einer Stunde, in der sie es nicht meinen und ihnen ihr Teil geben mit den Heuchlern. Der falsche Lehrer und sein devotes Auditorium, das ist der böse Knecht und das sind die bösen Hörer. Das Gericht ist vorbereitet. Es säumt nicht. Es ist ja schon da. Überlegt einmal, was das heißt, entzweigehauen, gespaltenen Sinnes zu sein, gespaltener Persönlichkeit, gespaltener Zunge zu sein und zu bleiben. Zu Hause bin ich dann anders als in der Gemeinschaft. Heuchler. Der Herr sagt in Matthäus 6, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Das Gericht ist hier längst beschlossen und unverzüglich wirksam. Ich möchte gerade jetzt nicht gern von mir reden. Aber es ist natürlich so eine Sache, hier für euch zu stehen mit dieser Predigt und das alles so zu sagen und dabei zu wissen, wie unheimlich unwürdig man ist dabei und den Kampf zu kennen, der sich täglich abspielt, gerade in mir, entweder Christus oder die Sünde. Und ich falle oft und habe immer wieder aufzustehen und mich beim Herrn zu bergen. Apropos Bußfertigkeit bzw. Unbußfertigkeit, dazu kommen wir jetzt gleich. Die meiste Zeit predigt unser einer ja deswegen gegen sich selber, weil er weiß, wozu er fähig ist und dass er selber nur in Christus bestehen kann. Und wehe, wo und wann ich aus Christus herausgehe, weil dann hat sie mich erneut, die Sünde. Wo also fängt das Verderben überhaupt an und was muss gesagt werden von der Kanzel? Im Buch der Offenbarung Jesu Christi steht das Wort Buße 7-mal. Metanoia, Gesinnungsänderung, Umkehr. Na, wie steht es nun mit der Bußfertigkeit des Predigers, des Lehrers? Das ist ja eines der wichtigsten Kriterien im Buch der Offenbarung, denn diesbezüglich ist definitiv die Rede von der Zeit der Plagen, der Endzeit. Hier steht nämlich, und sie taten nicht Buße in Offenbarung 9. weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Nicht Buße zu tun, ist ein typisches Merkmal der Endzeit, die wie die Tage Noahs sein wird. Und gerade da fällt heute, wo in den Medien vom menschengemachten Klimawandel so viel die Rede ist, ein ganz besonderer Aspekt auf, nämlich die Wirkung der vierten Zornschale. Die steht in Offenbarung 16. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze. Und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat, über diese Plagen. Und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Ich sage nicht, dass wir so weit sind. Ich sage aber, dass Buße tun, die echte Gesinnungsumkehr zu Gott, wird in der letzten Zeit mehr und mehr zum globalen Problem werden. Wer betet denn heute noch zu Gott in Sack und Asche, wenn Hitze oder Unwetter drohen? Im vorigen Jahrhunderten war das noch nicht so abwegig. Aber heute definiert man Wetter und Hitze und sonstige Plagen als menschengemacht und lästert allein damit schon Gott, der Macht hat darüber. Im Psalm 13 steht in Luther 1912 Übersetzung, ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist und mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Aber wo ist es jetzt? Nun, was tun, damit wir nicht Unmündige bleiben, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen? Unter den 248 Vorkommen des Wortes Ende sei deshalb noch eines hervorgehoben, das speziell dem Paulus gegeben wurde, so wie jenes, das wir soeben gehört haben. Es soll uns noch ein Stück weiter in unser Thema hinein begleiten. Da steht im 2. Korintherbrief, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden, als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und damit kehren wir noch einmal zu unserem heutigen Text zurück aus dem 2. Petrusbrief. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Wir finden in der gesamten Heiligen Schrift kein Kapitel, das so voller Warnungen und Drohungen und Hinweise auf Verdammnis, Verderben und Zerstörung ist, wie dieses zweite Kapitel im 2. Petrusbrief. Es gibt seinesgleichen nicht in der Bibel. Martin Lloyd-Jones sagte einmal dazu, sowohl das Neue Testament als auch das Alte zeigt uns die Welt als den Schauplatz eines gewaltigen und fürchterlichen Konflikts. Überall in der Bibel, wo wir auch forschen, in den Evangelien, in den Lehrbriefen, bis hin zur Offenbarung, wird uns die Krisensituation bewusst gemacht, die Welt und ihre Geschichte ist die Arena für den schrecklichen Kampf zwischen zwei ungeheuren Geistesmächten. Auf der einen Seite Gott mit seinen Heerscharen und auf der anderen Seite der Teufel, Satan und seine Heere, die in der Luft herrschen. Und diese beiden Mächte stehen hinter allem Weltgeschehen und ringen pausenlos darum, den Menschen für sich zu gewinnen und ihn auf ihre Seite zu ziehen. Und das ist der Grund, weswegen wir im Neuen Testament niemals einen leichtfertigen Optimismus und auch keine verschwommene, allgemeine Oberflächlichkeit finden. Das Neue Testament bereitet uns ja durchwegs auf diesen Konflikt vor und will uns befähigen, das Wesen dieses Kampfes zu verstehen, will uns wappnen dazu. Die Welt aber, die will uns stets den Kampf als solchen vergessen lassen. Daher die ernste Sprache dieses Kapitels im 2. Petrusbrief. Gottes Wort bezeichnet die Welt aber nicht nur allgemein als einen gefährlichen Ort, sondern ihre Gefährlichkeit betrifft insbesondere die Gläubigen. Wir erinnern uns an Wort aus Petri ersten Brief, als er schrieb, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt am Haus Gottes. Wenn zuerst aber bei uns, Wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Ja, bitte, da ist kein Platz für Leichtsinn, wenn wir dieses Wort Gottes beherzigen, nämlich, dass der Gerechte nur mit Not gerettet wird. Das hört man ja nicht gerne. Es geht dem Heiligen Geist, und das muss uns bewusst sein, hier im zweiten Petrusbrief darum, dass die gläubigen Leser ihrer Zukunft ruhig entgegensehen können. Das ist aber nur in Christus möglich, in dem einzigen Mann der Ruhestatt vor Gott. Denn die bösen Mächte, die ohne Unterbrechung gegen uns streiten, werden mit allen Mitteln versuchen, uns von Christus zu trennen, und zwar in jeder Hinsicht. Laue Christen verspüren davon nicht viel. Aber bring du einmal den entsprechenden Ernst in die Nachfolge Christi, dann erlebst du den enormen Widerstand. Gehst du aber wieder zurück in die Sünde, nimmst es ein wenig lockerer, dann lässt der Angriff nach. Kann jederzeit jeder nachvollziehen. Aber bedenkst du auch dein Ende? Überwinder macht der Herr, der rechte Kriegsmann, oder? Überwinder. Wirst du auch dem Herrn sterben, wie Römer 14,8 sagt, so wie du dem Herrn gelebt hast? Die Herrschaften, die Gewalten, die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen, gegen die sich unser Kampf richtet, die machen die Welt für gehorsame Christen zu einem enorm gefahrvollen Aufenthaltsort. Und das ist unverkennbar eines der Hauptthemen des Neuen Testaments. Der Kampf kann für uns sogar so heiß und so schwer werden, dass uns alle Hoffnung schwindet und wir in Versuchung kommen, auf jegliche Verführung des Bösen hereinzufallen. Und da heißt es, uns festbeißen am Saum des Herrn. Denn wir wissen ja, dass uns allen dieser Kampf verordnet ist von Gott, der uns aber auch beisteht. Und wir können mit seiner Hilfe entsprechend Vorkehrungen treffen. Ja, sucht einmal nach dieser Tatsache im Zusammenhang mit dem Wort Kampf in den Lehrbriefen. Ihr werdet wenigstens 17 Mal fündig. Ein Beispiel, Paulus schreibt am Philipperbrief, sodass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Wir wissen also, was geschehen wird. Und wir müssen uns darauf einstellen, damit wir gerüstet sind und nicht einem unerwarteten Angriff zum Opfer fallen. Denk an dein Ende. Jene, die sich zurückgelehnt haben und die Nachfolge für einen geruhsamen Spaziergang halten, die sind schon besiegt. Sie werden das Gerede hier auch lächerlich finden. Da ist das Ende aber schon greifbar nahe. Denkt nur an Gideon und an die Söhne Elis. Wir alle müssen uns ja immer wieder einstellen darauf, dass die List des Feindes unzählige Möglichkeiten hat, uns anzugreifen. Aber die höchste Gefahrenstufe ist dann erreicht, wenn die satanischen Mächte als Engel des Lichts auftreten, als falsche Propheten und als falsche Lehrer. Wo? Bei uns, so sagt es Gottes Wort. Bei den Ungefestigten können sie trügerisch den Anschein der Aufrichtigkeit erwecken und sich als fähig präsentieren, sie den Weg der Freiheit und der Rettung zu lehren. Und viele werden ihnen zufallen und ihren verderblichen Wegen nachfolgen, weil ja heutzutage in unseren Breiten kaum noch christozentrisch gelehrt wird und Gottes Wort eine mehr und mehr untergeordnete Bedeutung hat. Und deswegen befindet sich der größte Teil der Christenheit bereits in feindlich besetztem Gebiet. Wenn wir diese unsere Zeit recht verstehen wollen, dann muss uns aber klar sein, dass von falschen Lehrern die größte Gefahr für alle ausgeht und dass die wichtigste Aufgabe für uns darin besteht, gelernt zu haben, wie die biblische Wahrheit von falscher Lehre zu unterscheiden ist. Grundfalsch wäre es zum Beispiel, wenn wir uns von einer neuen Lehre beeindrucken lassen, denn es gibt nichts Neues im Reich Gottes. Gott selber ist unwandelbar, er bleibt derselbe und gerade das ist ja ein Grundpfeiler unseres Heils und auch über die Welt sagt sein Wort, was einst gewesen ist, das wird wieder sein. Und genauso falsch wäre die Meinung, dass eine allgemein anerkannte Lehre richtig sein muss. Petrus sagt hier, viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Denn die Menge, die zählt nicht. Schon in den Tagen Noahs, und so kommt es ja wieder, war die ganze Welt im Unrecht. Nur 8 Menschen waren im Recht, alle anderen sind untergegangen. Die Wahrheit finden wir ja niemals durch Abstimmung heraus oder durch das Zählen von Menschen. Und sowohl eine Volkstümlichkeit und damit auch die der Landeskirchen, als auch Zahlen sind das falsche Kriterium für die Wahrheit. Das größere Problem, das Petrus hier in den Raum stellt, ist, wie gesagt, wo sie sein werden, die falschen Lehrer. Er sagt nämlich, unter euch. Unter euch werden sie sein. Wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich bringen, unter euch. Und dazu ein zweiter Zeuge aus dem Wort Gottes, Paulus, beim Abschied an die Ältesten von Ephesus. Steht in Apostelgeschichte 20. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Aus eurer eigenen Mitte. Die bloße Tatsache, dass eine Botschaft in deiner Gemeinde verkündigt wird, ist kein Garant für die Wahrheit. Es gibt falsche Bekenner, es gibt falsche Brüder, es gibt Menschen, die sich einbilden, dass sie Christen seien. Sie sind es aber nicht und daher werden sie eine falsche Botschaft lehren. Ja, wird denn heute überhaupt noch Nachdruck auf die Wahrheit gelegt, nicht eher auf eine Einheit unter dem kleinsten gemeinsamen Nenner und auf die sogenannte Liebe, dass sie das einzig Wichtige sei, wie ein modernes Lied es ausdrückt? Freut sich aber doch gerade die Liebe nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit, so sagt es Gottes Wort in 1. Korinther 13, 6. Das Hauptproblem ist deshalb nicht die Uneinigkeit der Christen, nicht die Spaltung in Gruppen und Denominationen, sondern die Tatsache, dass alle diese Gruppen eine falsche Botschaft verkündigen und dass sie von der Wahrheit in Christus Jesus damit längst abgewichen sind. Leider denken viele Gemeinde- und Kirchenmitglieder, dass das, was in ihrer Denomination gepredigt wird, doch richtig sein müsse. Das aber feststellen zu müssen, das ist erst erschütternd und traurig. Soweit die falschen Annahmen über die Richtigkeit von Predigten und Lehren, weil sie eben zum Beispiel neu sind oder weil sie allgemein anerkannt sind und weil sie aus den eigenen Reihen stammen. Aber auf solche Weise darf die Lehre nicht geprüft werden auf ihre Wahrheit und Echtheit. Ja, wie aber dann? Es sind immer die gleichen Kennzeichen, die Gottes Wort uns hier zur Verfügung stellt. Erstes Kriterium, der falsche Lehrer ist nicht wirklich von Gott berufen, wie es auch bei den falschen Propheten war, von denen Gott sagt im Buch Jeremia, diese Propheten weissagen Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, ihnen nichts befohlen und nichts zu ihnen geredet. Sie weissagen euch Lügengesichter und Wahrsagerei, Hirngespinste und Einbildungen ihres eigenen Herzens. Und nicht zu vergessen, in unserem Schriftwort steht dazu, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Der wahre Verkündiger denkt sich nicht seine eigenen Theorien aus und er geht sich nicht in seinen eigenen Vorstellungen. Und typischerweise ist er sowieso meist ein Mann, der gar nicht reden will. Zumindest entscheidet er nicht selber, ob er redet oder schweigt. Wie Mose, der Mann von schwerer Zunge, und Jeremia, der sich zu jung vorgekommen ist. Und ach, was haben die falschen Lehrer alles hereingebracht in den letzten 150 Jahren an Philosophie, was ja meint Menschenweisheit, an Psychologie, an charismatischen Verirrungen und dazu die historisch-kritische Bibelauslegung. Und das zweite Kriterium ist dann, die falsche Botschaft entspricht nicht der Wahrheit. Steht im 2. Petrusbrief in Kapitel 2, viele werden eben ihren verderblichen Wegen nachfolgen und um ihretwegen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Kluge Redewendungen, glatte, eingängige Worte, das ist die Vortragsweise des Verführers. Hüten wird er sich, jemanden zu kritisieren, der falsche Lehrer. Trösten und aufheitern wird er euch. Er wird sagen, was ihr hören möchtet. Und es wird klingeln in der Gemeindekasse, weil zahlende Mitläufer so ihm gewonnen werden. Auf öffentliche Anerkennung ist er aus, der falsche Lehrer. Und die erkauft er sich mit betrügerischen Worten. Nein, er sagt dir nicht, dass du ein Sünder bist und dass du mit deiner Sünde verloren gehen wirst. Du wirst von ihm auch nicht hören, dass du die Sünde hassen sollst und dazu dich selber und dein Leben dazu. Er wird Wege finden, dir zu schmeicheln. Er wird dir bestätigen, dass du im Grunde ein guter Mensch bist. Aber die Umstände sind halt schlecht, die dir so zu schaffen machen. Das wesentlichste Merkmal der falschen Lehrer aber ist, und so sagt es Gottes Wort, dass sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich bringen. Um den Herrn zu verleugnen, der uns erkauft hat, dazu gibt es einige Möglichkeiten. Nicht nur für falsche Lehrer. Erstens, Jesus bleibt einfach unerwähnt. Das muss nicht von der Kanzel her so sein, das geht auch schriftlich, in Aufsätzen, in Artikeln und Büchern, in Briefen und Gesprächen und so weiter. Bleiben wir aber bei der Kanzel. Da wird wohl der Anschein erweckt, dass eine biblische Botschaft verkündigt wird, doch du kannst 10, 15, 30 Minuten warten, länger geht's ja heute kaum noch, das halten die Leute nicht mehr aus, meint der falsche Verkündiger, aber du hörst den Namen Jesus nicht. Sie reden von Gott. Sie reden vom Herrn, aber den Namen, der uns gegeben ist, weil in keinem anderen das Heil ist, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, den hörst du nicht. Sie lassen Christus einfach aus. Und das ist die offensichtlichste Methode. Die falschen Lehrer verleugnen Christus aber auch, wenn sie ihn zwar nennen, aber ihn nicht in die Mitte ihrer Predigt stellen, ihn nicht als das Ziel, ihn nicht als den hinstellen, wie der Vater es getan hat, vom Himmel her, seinen Sohn, als den absolut unverzichtbaren, als den von Gott gesandten Herrn und Retter, den er lieb hat. Nein, ihnen ist er nicht so wichtig. Er scheint ihnen nicht lebensnotwendig. Nur Christus nicht im Mittelpunkt, das bedeutet, ihn zu verleugnen. Und Christus nur als leuchtendes Vorbild, als großen Lehrer, als wunderbaren Mensch, da wird sehr wohl seine Gottheit geleugnet. Und was passiert, wenn ich Christus nicht als Gekreuzigten verkündige, wenn ich sein Versöhnungswerk auslasse, wodurch alle Menschen verdammt und unter dem Zorn Gottes geblieben wären? Hätte nicht Christus, der Sohn Gottes, für uns am Kreuz gelitten? Hören wir, was der echte Apostel und der echte Lehrer dazu sagt. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Zu Paulus im 1. Korintherbrief 2,2. Welche Lehre ein Mensch auch immer sonst bringen mag, wenn nicht Christus am Kreuz im Mittelpunkt seiner Verkündigung steht, dann ist er ein falscher Lehrer. Und nie und nimmer kann uns solch ein Mensch wahre Hoffnung geben, sondern nur Trug. Es wird ein schlimmes Ende mit ihm nehmen und auch mit uns unter solcher Verkündigung, wenn wir dabei bleiben. Geht aus von ihnen, sagt das Wort. Ein abschließendes Kriterium ist natürlich auch ihr Wandel, ihre Lebensführung. Unser Wort sagt in einer anderen Übersetzung, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und die eine Regel, die gilt ja immer. Falsche Lehre führt zu einem falschen Lebenswandel. Das gilt aber umgekehrt genauso. Nun ist es aber so, dass falsche Lehrer ja immer auch eine Zuhörerschaft haben, die, sofern sie annimmt und die falsche Lehre nicht missbilligt, sei es aus Oberflächlichkeit oder aus Kreuzesflucht, aus schlichten Unglauben oder was immer, damit erfüllt sie diese Kriterien auch an sich selber die Zuhörerschaft. Und zuletzt kommt dann das schlimme Ende, der Zorn Gottes und der Zorn des Lammes. Und zu diesem fürchterlichen Umstand schrieb Paulus ein Gotteswort an Timotheus, sein geliebtes Kind im Glauben. Und damit auch an uns als geneigte Leser und geliebte Gotteskinder. Und wir kennen das Wort recht gut, nicht wahr? Steht in 2. Timotheus 4. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen. Erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus, denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Bedenken wir bloß unser Ende und wehren wir rechtzeitig den Anfängen. Amen.
Amen.